Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 70. Wenn Worte fehlen. Die Arbeit des KIT mit Kriseninterventionsspezialist Andreas Hensel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Lebensretter der Björn Steiger Stiftung. Ich freue mich sehr, heute einen der erfahrensten Kriseninterventionshelfer Deutschlands bei mir zu haben, Andreas Hensel, ein Mann, der an Orten war, die viele von uns aus den Nachrichten kennen. Er war beim Tsunami-Einsatz für das Auswärtige Amt damals in Thailand. Er war tätig am Rande des Amoklaufs in München am Olympia-Einkaufszentrum und ebenso am Unglück in der Eishalle von Bad Reichenhall. Er hilft vielen Menschen in den schwersten Stunden ihres Lebens und hat auch selbst einen außergewöhnlichen Lebensweg hinter sich. War Theaterintendant, hat im Wald gelebt, hat sich neu erfunden. Und auch darüber wollen wir heute sprechen, aber vor allen Dingen erst einmal über seine Arbeit als Kriseninterventionshelfer. Herzlich willkommen, Andreas Hensel.
Hallo, danke schön.
Danke Ihnen. Herr Hensel, wenn Sie Ihren Beruf jemandem erklären würden, der noch nie von Krisenintervention gehört hat, was tun Sie korrekt? Was würden Sie ihm sagen?
Wir werden gerufen in Situationen, die in der Regel für die Menschen, die wir da betreuen, eine absolute Kehrtwendung in ihrem Leben bedeuten. Also da gibt es diesen Spruch, bei diesen Ereignissen ist nichts mehr so, wie es vorher war. Das verändert grundsätzlich. Es ist keine therapeutische Arbeit, also wir sind keine Heilkundler, sondern wir haben eine Ausbildung, die ist allerdings sehr umfangreich für eine ehrenamtliche Tätigkeit, die ist ehrenamtlich. Und wir begleiten die Menschen in der sogenannten peritraumatischen Zeitphase. Das ist der unmittelbare Zeitraum um das Ereignis herum, also der Inzident, das einschneidende Ereignis. In der Regel sind diese Einsätze von 2 Stunden bis manchmal schon 11, 12 Stunden. Und da ist unsere Aufgabe, die Menschen aus dem Hochstress rauszuleiten. Also wenn so ein Ereignis kommt, dann setzt die Wahrnehmungsverarbeitung, also ein Schockereignis, im Kopf aus. Das Stammhirn, das limbische System, also das, was für die Lebenserhaltung, Steuerung zuständig ist, übernimmt die Herrschaft und die Menschen, wir können dann nicht mehr Entscheidungen treffen, reflektieren, nachdenken. Und das ist mit einem unglaublichen Stress verbunden, Hochstress und einer emotionalen Überflutung, Angst, Ohnmacht, manchmal Wut, Scham bei Suizid. Und unsere Aufgabe ist es, diesen Stresslevel abzusenken, weil man mittlerweile, gibt Studien, weiß, je länger dieser Zustand andauert, umso größer ist das Risiko, dass man später daran erkrankt. Die Menschen, die wir da treffen, nennen wir nicht Patienten, wir nennen sie Betroffene oder allenfalls Klienten, weil die sind nicht erkrankt, sondern das ist eine normale evolutionäre Schutzreaktion auf ein anormales Ereignis.
Sie sind noch nicht erkrankt, muss man sagen, denn durch Ihre Arbeit sollen Sie ja genau das vermeiden, später zu erkranken an dem, was sich dann daraus bildet. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ein solches Schockereignis passiert, ein Attentat beispielsweise, ein schwerer Unfall, eine Naturkatastrophe? Werden Sie dann gerufen, fahren Sie dann zu den tatsächlichen Stellen oder betreuen Sie die Menschen nachher im Hospital oder wie ist Ihr Arbeitseinsatz dann plastisch?
Der Regeldienst in München, das betrifft München, ist regional begrenzt, auf Stadt und Landkreis München, da haben wir ein Dienstfahrzeug, ein Blaulichtfahrzeug, weil wir auch manchmal schnell kommen müssen und wir werden von der integrierten Leitstelle, also der 112, alarmiert und fahren dann direkt an die Einsatzorte, in die Wohnungen, auf der Straße, je nachdem. Jetzt bei anderen Ereignissen, die Sie aufgezählt haben, Bad Reichenhall, da dauert es etwas länger, da wird man dann um Unterstützung gebeten von den regionalen Einsatzleitungen. Und ja, Thailand dauert noch länger, war mit dem Flieger, Tsunami.
Das war natürlich auch sehr einschneidend. Nehmen Sie uns einmal mit, nehmen wir an, Sie kommen jetzt irgendwo hin, Olympia-Einkaufszentrum, hatten wir letztens eine Folge mit jemandem, der sich auch dann psychologisch und psychiatrisch gekümmert hat, aber Sie kommen hin, deswegen ist uns das allen noch sehr präsent, da sind jetzt Tote, da sind viele Menschen, die in der Umgebung waren, die dieses Attentat mitbekommen haben. Was tun Sie und wie wirken Sie ein auf die Menschen?
Ich hatte an dem Tag zufällig normalen Regeldienst und bin deshalb als Erster dort gewesen, weil wir haben ja sehr, sehr viel Kräfte nachalarmiert und da war bereits abgesperrt, weiträumig. Das Herausfordernde an der Situation war, dass die Angeschossenen oder Erschossenen, meistens waren sie ja Jugendlichen, von der Absperrung her zu sehen waren und niemand rein konnte, also kein Notarztteam, kein Sichtungsteam konnte rein, weil immer noch davon ausgegangen werden muss, dass es war von drei Tätern die Rede, es war aber dann bloß einer, dass der im OEZ noch unterwegs ist, der war auch unterwegs. Und dann kamen aber schon die ersten Angehörigen da, wo ich stand, also ich hatte die Einsatzleitung für uns direkt an dem Ereignis, weil es wurden noch andere Betreuungszentren aufgemacht und da stand die Mutter von der Familie, wo der jugendliche, türkische Junge praktisch tot auf der Straße lag und die hatte das gefilmt und sie konnte die Kleidung sehen, also die hat die Kleidung erkannt und hat mir dann schreiend das Handy vorgehalten und wollte da reinlaufen und wurde von der Polizei natürlich daran gehindert und dann besteht die Arbeit eigentlich nur darin, auf der Straße ein ruhiges Setting zu schaffen. Wir haben so Autos, wo man hinten eine Sitzgruppe hat, wo die Scheiben getönt sind, ja, und nicht mehr zu tun, als das mit der Mutter gemeinsam auszuhalten.
Das ist ja für Sie selber dann eine unglaublich herausfordernde, egal, denke ich, wie geschult Sie sind, belastende auch Situation. Was ist die wichtigste Fähigkeit, die ein Kriseninterventionshelfer braucht?
Da müssen Sie fast meine Kollegen fragen, weil ich kann es nicht so genau sagen. Es ist eine, ich komme dahin, ich habe irgendeinen Modus, das ist auch sehr viel körperliche Ausstrahlung. Da muss ich gar nicht viel reden, außer die Hand zu geben, meinen Namen zu sagen und zu sagen, ich bin jetzt für Sie da. Ja, es ist so schwer. Wie bringt man jemanden bei, Ruhe auszustrahlen, Sicherheit auszustrahlen? Wir haben eine theoretische Ausbildung, wir machen natürlich sehr viel Kommunikation, wir Schulung, wir lernen aktiv zuhören, wir die alten goldenen Regeln, die auch sonst gelten, ich spreche in Ich-Sätzen, ich spiegle meine Wahrnehmung und ich bin da und zugewendet. Das ist vielleicht ein Widerspruch, weil entweder ist man da oder nicht, aber wenn ich als Arzt zum Beispiel spiegle, ich muss gleich wieder weiter, und ich habe nur 3 Minuten Zeit, mit dem Patienten zu sprechen, dann spürt er das, dass man auf dem Absprung ist. Das muss man ausschalten. Man ist hier und man wendet sich zu. Das aktives Wahrnehmen.
Ich habe in anderen Berichten über Sie gelesen, dass Sie eben dieses Ausstrahlen, diese besondere Präsenz, diese besondere Ruhe, Erfahrung natürlich auch, wenn Sie kommen, dann weiß man direkt, oh, jetzt kommen wir hier zumindest eben emotional geordnete Felder hinein. Das wird Ihnen zugeschrieben. Wie halten Sie professionell Sie selbst die Balance zwischen dem, was Sie erleben und Ihrem privaten Leben?
Es gibt Rituale, die ich mir angewöhnt habe. Beispiel nenne ich eins. Bevor ich losfahre, 4 Uhr nachts meinetwegen, halte ich inne, bevor ich ins Auto einsteige, für einen Moment. Insbesondere, wenn es eine Blaulichtfahrt wird, weil da ist man schnell irgendwie unaufmerksam oder kann was passieren. Am Ende des Einsatzes müssen wir einen ziemlich umfangreichen Einsatzbericht schreiben. der dann unter Datenschutz bei uns gespeichert wird, unter Datenschutzrichtlinien, und der dient einfach der Statistik, er dient der wissenschaftlichen Forschung etc. Und da sind sehr viel Freitexte, und da setze ich mich hin und mache Kunst in Anführungszeichen. Ich konzentriere mich und versuche, möglichst knapp und präzise und in einer guten Sprachform das aufzuschreiben, was da abgefragt wird und wie man die Menschen erlebt hat, wie der Verlauf war und so weiter. Und das ist eine Technik, das nennt man, der Fachbegriff heißt kognitive Rekonstruktion. Weil auch bei mir, bei uns, wird dieses Alarmzentrum im Stammhirn wachgerufen. Das geht über die Spiegelneuronen, weil wir, ob wir wollen oder nicht, ja, nicht mitleiden, aber auf jeden Fall mitfühlen. Und da geht der Pegel auch hoch und die Erinnerungen bleiben in einem. Das Entscheidende ist nur, dass man nicht mehr drunter leidet. Also ich könnte mit Ihnen durch München fahren und hätte meine Landkarte und könnte sagen, da ist eine Frau aus dem 6. Stock gesprungen, da ist ein Kind vom LKW überrollt, wenn nicht alle Einsätze. Ich mache das jetzt 25 Jahre, aber es sind schon ein paar Hunderte, die würde ich erinnern, wenn ich an den Ort fahre. Aber ich leide nicht mehr drunter. Und wenn ich mich dann, das ist jetzt in dem Fall die Sprache, das Schreiben, da stärke ich oben die Kognition, und das hilft mir, die Ereignisse zu ordnen. Dann fügen sie sich zusammen und legen sich besser ab. Also das ist, was ich unmittelbar mache. Dann haben wir natürlich Supervision.
Was ist Supervision?
Das ist Pflicht. Wir haben einen Supervisor, und da, es ist so wie bei den Ärzten, wie heißt es da?
Dem man sich wenden kann, wenn man sich belastet fühlt, ja.
Und da gibt es zwei Formen. Das eine ist die Fallsupervision. Da trägt man einen Fall vor in der Gruppe. Es gibt immer wieder Einsätze, wo man das Gefühl hat, das war nicht zufriedenstellend, nicht rund. Das kann man dann nachbereiten, und die erfahrenen Kollegen sprechen dann der Gruppe mit. Und dann gibt's auch noch die Einzelsupervision. Wenn irgendeine Geschichte mir wirklich reingeschlagen hat, dann kann ich alleine dahin gehen und kann versuchen, das aufzuarbeiten. Und dann muss man halt wissen, was sonst seine Kraftquellen sind. Also bei mir ist es zum Beispiel mein Hund.
Schön.
Mit dem Hund spazieren gehen, so wie der läuft, völlig entspannte Muskulatur, ist für mich ein Antidepressivum.
Wie heißt der denn? Und was ist das für eine Rasse?
Das ist eine Dame. Ich sage Ihnen mal den vollen Titel. Das ist eine von Preußen, so aus Berlin. Und die heißt Kiana von Preußen. Das ist ein wunderschöner, lustiger, pechschwarzer Schäferhündin mit bernsteinfarbenen Augen und sehr verspielt.
Und von Preußen, weil Sie da einen besonderen Bezug hin haben.
Wir haben das empfohlen bekommen. Das ist eine Zucht, die hat leider aufgehört. Und die arbeiten nicht mit Zwingerhunden, sondern die von klein auf stärken die Bindung. Das ist das Wichtigste, dass Tiere menschenfreundlich bleiben, also an Menschen gewöhnt sind. Und das war ein Glücksgriff.
Die drei Komponenten, die Sie stabilisieren, haben Sie genannt. Zwei davon zählen ja auch tatsächlich zur vorbeugenden oder zur tatsächlichen Behandlung bei posttraumatischen Belastungsstörungen, gerade dieses, oder was Sie beschrieben haben, durch München gehen und die Orte zu finden oder zu erinnern, sind, wenn es unverarbeitet bleibt, oftmals verbunden eben mit diesen Gefühlen, mit diesen Erlebnissen, die sehr plötzlich übereinkommen können, wenn man entweder im gleichen Ort ist, eine entsprechende Szene nochmal erlebt. Aber das schaffen Sie professionell eben zu bewältigen. Kommen wir nochmal zu dem Einsatz selbst oder zu den Einsätzen selbst. Sie sind jetzt dort vor Ort. Sie müssen manchmal Nachrichten überbringen, oder Sie haben es gerade erwähnt, im Falle der Mutter oder der Einkaufszentrum, die ihren Sohn da schrecklicherweise sterbend oder schon verstorben sah, sehen musste, selber mit ansehen mussten. Ihre Aufgabe ist, diese Menschen aufzufangen, sie zu stabilisieren, ihnen Halt zu geben. Das sagt sich schon schwer, aber die Aufgabe ist natürlich schwerer. Was können Sie dann sagen? Was können Sie vermitteln? Sie haben gesagt, Sie geben den Raum gemeinsam zu trauern. Aber was ist es, was die Menschen dann vielleicht aus ihrem ersten, ja, ganz schlimmen Erleben herausholen kann?
Ich sage das vielleicht an einem Beispiel vor kurzem. Da war ein schwerer Verkehrsunfall, an dem ein 5-jähriger Junge in München zwar noch eingeliefert wurde, aber nicht mehr zu retten war. Dann war es unsere Aufgabe dort, also die Mutter war die Fahrerin, die Mutter ist mit dem Rettungsdienst auch in die Klinik gebracht worden und wir wussten von der Polizei, dass es den Vater zu benachrichtigen gibt. Also oft fangen solche Einsätze mit reinen Organisationsarbeiten an, weil so ein Ereignis auf den Schlag im Moment alle sozialen Verbindungen zerreißt kurz. Also Familienzusammenführung, den Vater mit in die Klinik bringen und wenn möglich nicht am Telefon. Wir haben dann erfahren, wo er ist, nämlich zu Hause. Da fährt einer hin von uns und holt ihn ab, wenn man das persönlich sagt. Und dann ist erstmal eine absolute Schockphase, in der nichts voranzugehen scheint. Und da macht man vorsichtige Gesprächsangebote wie so Sätze wie, mir spillen selber die Worte. Das wäre zum Beispiel ein Satz, wo der Betroffene merkt, ja, ich nehme wahr und ich erlaube mir kein Urteil, wie schwer das für die Mutter jetzt ist. Das kann ich, wenn eine Mutter auf diese Weise ihr Kind verliert. Und dann, wenn sich langsam der Stress absenkt, dann kommt die Emotion. Da muss man weinen, schreien, Wut rauslassen. Der ist durch Rot gefahren. Das ist natürlich, und das, dem muss man Raum geben. Ja, es ist wie ein Teekessel. Der pfeift, der Überdruck geht raus. Und dann kommt in der Regel, also das ist nicht jedes Mal gleich, es kann, die Phasen können abwechseln, kommt das Bedürfnis zu verstehen, zu erzählen. Wie ist das passiert? Es hat nur gekracht. In einem Augenwinkel habe ich den kommen sehen und dann gibt man die Informationen bei aller Vorsicht natürlich. Man macht keine Schuldzuweisungen, also das durch Rotfahren habe ich von der Polizei gehört, dann sage ich, also angeblich eine Quelle Polizei, damit man nicht falsche Behauptungen aufstellt und man hilft praktisch, das ist wie ein zertrümmertes Mosaikbild, 1000 Scherben und da fehlt einiges und das ist quälend und das füllen wir auf, indem wir die Splitterstückchen in die Geschichte einfügen, dass wenigstens das, wie ist es dazu gekommen, also die Kausalität oben in der Kognition wieder zusammenfügt und ja, das ist eine vorübergehende Stresssenkung, aber man muss sich vorstellen, in den kommenden Stunden und Tagen mit Schlaflosigkeit und allem kommt es ja immer wieder hoch und dann merkt man aber schon, man kann feststellen, dass die Leute zum Beispiel das Raum- und Zeitgefühl wiederbekommen. Wenn sie zum Beispiel, die Mutter fragt mich, wo ist er denn jetzt? Also ihr Sohn, sage ich, der liegt noch im Schockraum. Und wo ist es? Da merke ich, sie hat das Raumgefühl wieder und das Zeitgefühl. Und dann begleiten wir zur Abschiednahme, also bereiten die vor. Geht so, wir machen uns immer vorher, müssen uns immer vorher ein Bild machen, dass wir prospektiv beschreiben können, wie sie ihren Sohn vorfinden werden, weil der hat jetzt zum Beispiel krasse, schwere Kopfverletzungen. Dann hingen die ganzen Intubationen, die ganzen Schläuche dran, weil das müssen wir ihnen dann erklären, dass der Leichnam vorläufig von der Staatsanwalt beschlagnahmt ist zur Obduktion und dass man da nichts verändern darf. Und damit sie, das sieht jetzt nicht super würdevoll aus. Aber wenn man ihnen das vorher erklärt und sagt, warum das so ist, verstehen sie es und dann begleiten wir sie da und die nehmen sich die Zeit, die sie brauchen. Und dann kommt der nächste Schritt. Wie können wir jetzt, da war es mittlerweile schon nach Mitternacht, wie können wir jetzt das soziale Netz zur Hilfe rufen? Und dann, wenn ihr dann was einfällt, das war in dem Fall Gott sei Dank gut möglich, weil wir oft auch zu alten Menschen kommen, irgendwo nachts am Samstag, der Ehemann, 35 Jahre verheiratet, liegt am Tod am Boden und dann haben die Kinder, nein, Verwandte, alle schon gestorben. Nachbarn, ach, lauter Ausländer. Und dann sitzen wir da und haben eine 82-jährige Dame, die sozial vereinsamt ist. Aber hier war es gut möglich und das waren auch richtige Tipps und Kraftquellen, die hatten richtig entschieden. Das waren ein befreundetes Ehepaar und, weil die kirchlich sehr gebunden war, ihr Gemeindepfarrer. Wie organisieren wir dann? Und die sind dann auch gekommen. Und dann gehen wir so lang, bis wir wissen, passt es jetzt für heute für sie. Jetzt in dem Fall ging es weiter. Ich war am nächsten Tag im Kindergarten, wo der fehlt. Und ich und eine Kollegin, wir machen Nachbetreuen, war über eine Woche und bis zur Beerdigung mit der Familie zusammen. Aber das, weil es halt so ein krasser Fall war. Also das ist ein Wandern durch ein Jammertal oder der Verzweiflung, wo wir die an die Hand nehmen und führen, so würde ich es beschreiben. Bis sie wieder selber die ersten Richtungsentscheidungen treffen können.
Was sollte man in solchen Situationen gar nicht tun?
Ich muss die Fähigkeit entwickeln, wahrzunehmen. Ich muss den Subtext hören können. Und dann, ich vermeide Urteile. Vorurteile zerstören die Vertrauensbasis. Annahmen, ich vermeide Floskeln. Also, Sie müssen jetzt stark sein, geht in so einer Akutsituation gar nicht. Was auch nicht geht, ist, es wird schon wieder. Es kommen andere Zeiten. Natürlich stimmt es dann irgendwie. Aber in der Situation kann man das nicht sagen. Die springen einem an den Hals. Weil es alles in ihnen schreit. Sinnfragen. Sinnfragen, die braucht der Mensch, aber in einer, das ist das berühmte Wozu, wenn man mal warum kapiert hat, dann kommt irgendwann später das Wozu, aber in dem Fall vielleicht in einem Jahr oder so, nicht jetzt.
Das sind wirklich harte Erlebnisse, die Sie schildern. Und ich frage mich, gibt es Einsätze, die Sie selbst bis heute mit sich herumtragen?
Nein, Gott sei Dank nicht. Ich erinnere manche sehr, sehr gut. Was ich aber feststelle, und das ist auch eine zunehmende Altersfrage, dass man doch in gewissem Maße irgendwas abfährt. Ich merke das in Träumen und ich merke es in, ja, das ist eine Hypervigilanz, Ängstlichkeit. Also ich bin spät in meinem Leben sehr, sehr glücklich, es war nicht vorgesehen, verheiratet. Und ich glaube, ich falle meiner Frau auf den Wecker, weil ich sage, nimm's Handy mit. Also die hatte mal leider in ihrem Leben schlechte Erfahrungen mit Männern im Dunkeln, also sie ist belästigt worden, nimm's Handy mit. Oder wenn sie mit dem Hund rausgeht und eine Ewigkeit nicht zurückkommt und ich dann anrufe und sie geht, dann rufe ich an und sie geht nicht sein Handy. Ja, die hat jemanden getroffen, mit dem sie sich eine halbe Stunde unterhalten hat. Und dann kommen so Bilder wie, jetzt ist der Hund überfahren worden oder jetzt ist ihr was zugestoßen oder wie auch immer. Das merke ich, dass das abfärbt. Und das ist eine Folge und ich reagiere so drauf. Früher bin ich sehr oft gefahren, dass ich jetzt ein bisschen abstinenter die Dienste versehe, um einfach mehr Abstand wieder. Also es ist diffus, aber dass es ein Ereignis gibt, was mich verfolgt hat über längere Zeit, das ist nicht der Fall.
Nun ist die Björn-Steiger-Stiftung ja auch gewachsen oder überhaupt entstanden aus einem solchen schlimmen Ereignis. Der junge Björn Steiger,
ich erinnere mich, ja,
ist auf dem Weg nach Hause.
Ich habe es in der Zeitung gelesen, ja.
Damals schon, ja, angefahren worden und dann einem Schock dann gestorben, weil der Rettungswagen halt über eine Stunde braucht oder eine Stunde braucht, um zu kommen damals. Und die Eltern haben das neben der Trauer, natürlich dieser absoluten Trauer, als Impuls genommen, um zu sagen, okay, das können wir tun, um dieses Schicksal ja nicht ungeschehen zu machen. Das ging leider nicht mehr, aber zumindest dem einen Sinn zu geben für andere Menschen und haben dann diese Björn-Steiger-Stiftung großartigerweise vor mehr als 50 Jahren ins Leben gerufen. Jetzt gibt es ja manchmal auch, ich will das ganz auf diesen Fall beziehen, denn ich weiß gar nicht, ob das so war, denke gar nicht, weil da konnte keiner was für, außer dass das Rettungssystem noch nicht so entwickelt war, wie es heute ist, obwohl man da auch einiges noch tun kann. Aber jetzt gibt es natürlich in diesen Fällen auch Schuldgefühle, die Betroffene oft entwickeln, obwohl sie gar nichts dafür können. Wie geht man damit um am besten?
Wir müssen trennen zwischen der tatsächlichen juristischen Schuld und den Schuldgefühlen. Wenn beim Verkehrsunfall zum Beispiel jemand eindeutig schuldhaft es schon klar ist, dass er eindeutig schuldhaft den Unfall verursacht hat, dann kommt schon mal auch die Frage an uns, ohne die Polizei, was blüht mir denn jetzt da? Und dann können wir zwar die juristische Hausnummer nennen, wir sollten uns aber hüten vor einer Einschätzung, weil das ist Teil des Ermittlungsverfahrens. Das andere ist das Schuldgefühl, und das ist kaum zu nehmen. Ich überlege gerade, wenn ich eine Pause mache, was man da sagt. Ich erzähle es mal an einem anderen extremen Beispiel. Da hat eine Mutter eine 24-jährige Tochter und die ist wirklich schwerst klinisch depressiv. Und schon x-mal ist sie eingewiesen worden in geschlossene Stationen und das tut ihr nicht gut und sie findet nicht den richtigen Therapeut. Und die Mutter sagt, mein Kind, schon eine ältere Dame, sie ist 24 Jahre alt, kommt nicht mehr in stationäre Behandlung, da geht's ihr nur noch schlechter. Und folglich, was eine Hybris ist, übernimmt sie die rund um die Uhr Betreuung, geht so, dass die Mutter nachts die Wohnung absperrt, die Wohnungstür, ihre Tochter hat keinen Schlüssel, damit sie nicht rausgehen kann und sich was antun kann. Und die Fenster sind abgeschlossen. Wie lange geht es gut? Nicht lange. Eines Nachts hat die Tochter entdeckt, wo der Schlüssel ist, nämlich unterm Kopfkissen der schlafenden Mutter, schleicht sich rein, zieht den Schlüssel vorsichtig raus, geht aus der Wohnung raus, sperrt hinter sich die Tür wieder zu, damit die Mutter nicht raus kann, und geht in ein naheliegendes Krankenhaus, wo sie als Krankenschwester gearbeitet hat und wusste, wenn man da mit dem Aufzug hochfährt, auch nachts, in den so und so vielsten Stock, kann man draußen auf der Dachterrasse rauchen und springt da runter. So, und die Mutter macht sich krasse Vorwürfe. Das ist nicht rational, weil kein Mensch kann einen geplanten Suizid verhindern und schon gar nicht auf diese Weise. Aber dieses Gefühl ist stark und weicht nicht. Und ich kann das versuchen, psychotraumatologisch zu erklären, aber es ist ein bisschen kompliziert. Ich versuche es kurz zu machen. So eine Tat löst ein Ohnmachtsgefühl aus und da gibt's zwei Emotionen. Das eine wäre die gesündere, in Anführungszeichen, die Wut, und das andere ist beim Suizid die Scham. Und was ist die Gefahrenabwehrzentrale im Gehirn, der Hippocampus, überhaupt nicht mag, ist mit einer, jetzt übertreibe ich mal, heimtückischen Tat konfrontiert zu werden. Du machst das in aller Heimlichkeit und das bedeutet für mich, was du da tust, den sozialen Tod. Und deswegen versucht das Gehirn permanent, es durchzuspielen, wie man das verhindern kann. Und um nicht nochmal, warum gehen wir ins Theater? Weil wir von den Bösewichten, Macbeth und wen auch immer, wir wissen wollen, wie kommt man dahin, dass man so ein Mensch ist und wie kann sich das für mich vermeiden? Also unser Gehirn spielt ständig durch, evolutionär bedingt, wie überleben wir? Und solange ich dieses Schuldgefühl quäle, reinszeniere ich das Ereignis in meinem Kopf, in meiner Vorstellungswelt. Und der Vorteil ist, wenn ich schuld bin, kann ich es ja beim nächsten Mal verhindern, weil es in meiner Macht ist. Also auf die Spitze getrieben ist das der Mechanismus bei Kindern, die missbraucht werden. Ein Mädchen sagt, wenn mein Papa mir das antut, dann wahrscheinlich nur, weil ich nicht gut genug in der Schule bin oder weil ich nicht brav genug bin. Weil die Gefahr, diese vernichtende Gefahr, die sowas auslöst, wird noch gefährlicher, wenn es an mir liegt, dann muss ich halt noch braver sein, noch fleißiger. Und das ist ein teuflischer Mechanismus und den können wir in der Akutphase kaum nehmen, sondern wir antworten mit Verständnis. Ja, wir nehmen das wahr. Ich kann es verstehen, warum man so denkt. Und wir müssen schauen, dass der Druck allmählich nachlässt und dass sie, ja, das ist der einzige Weg, da rauszukommen, ist die Willensentscheidung beim Suizid jetzt zu akzeptieren. Und das fällt uns krass schwer, wenn das ein geliebter Mensch ist und der macht das.
dass es quasi aus dem Menschen herauskam und nicht schuld ist von den Angehörigen, die ihn, diesen Menschen dann nicht davor bewahrt haben, in welcher Form auch immer.
Ja.
Welche Fehler entdecken Sie im Umgang gerade mit Trauer und auch mit Trauma immer wieder?
Bei den Betroffenen, oder?
Bei den Betroffenen. Diejenigen, die trauern selber und möglicherweise davon Traumata hervortragen in der Trauerbewältigung.
Ich überlege gerade, ob ich von Fehlern reden würde in der Akutphase. Was den Prozess auch in dieser frühen Phase verzögert und verhindert, ist, wenn sich die Menschen sofort in irgendwelche Hypothesen, Legenden und Schuldzuweisungen gegen andere verstricken. Das ist oft der Fall, aber ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Das ist eine Notreaktion. Ich habe keine andere Möglichkeit, so zu reagieren. Dann jetzt gerade bei schuldhaften Verstößen ist oft komplett das Tischtuch zerschnitten zwischen dem, jetzt zum Beispiel denjenigen, der das schuldhaft verursacht hat, im rechtlichen Sinne. Und da kommt sehr viel Aggression und wir versuchen dann immer zu vermitteln. Also wir dürfen ja Telefonnummer und so weiter nicht weitergeben, aber wir fragen bei der Polizei nach und kriegen Informationen. Jetzt denke ich gerade an ein anderes Beispiel. Da hatte einer im Auto in der Kurve einen Schlaganfall, ist auf die linke Seite gekommen und da waren zwei Biker, zwei verwandte Paare und der eine konnte noch ausweichen und die anderen beiden waren tot. Und der hatte natürlich ein starkes Bedürfnis des Entlastens und da war erst überhaupt keine Möglichkeit, das muss man respektieren, weil, also ihn traf keine Schuld, da ist zwar dann ein Verfahren passiert, aber er ist nicht verurteilt worden. Ja, wie kann man denn ein Auto fahren, wenn man nicht gesund ist? Und das behindert den Prozess. Damit tun die Menschen sich keinen Gefallen, aber das muss man hinnehmen für eine Zeit und nur wünschen, dass sie da auslassen können. Weil was bleibt denn? Will ja immer eine Erklärung haben. Immer dieses Warum, 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 warum. Ja, da könnte man nur sagen, ich war zur falschen Zeit am falschen Ort oder so ähnlich. 2 Minuten vorher wäre es mir nicht passiert. 2 Minuten nachher auch nicht. Und das ist das, was quält. Und das Auslassen, auch gerade bei Suizid, ich muss akzeptieren lernen, dass du für dich diese Entscheidung getroffen hast und dass das kein monokausaler, deswegen habe ich es gemacht, Grund ist, sondern in der Regel hochkomplexes. Beim Suizid spielen viele, viele Faktoren eine Rolle. Das ist das Schwierige.
Jetzt haben wir ja eine gesellschaftliche Stimmung, die geprägt wird durch verschiedene Ereignisse in den letzten 5, 6 Jahren, über Corona, über mehrere Jahre, die Isolation von vielen. Manche haben die staatlichen Maßnahmen als repressiv empfunden. Daraus hat sich dann alle Mögliches an Schwurbeleien ergeben, an Gesellschaftskritik. Jetzt, dann kam der Ukraine-Krieg, Lebenshaltungskosten höher und gestern habe ich einen längeren Essay gelesen von einem renommierten Journalisten, der geschrieben hat, ja, die Menschen sind die ganze Zeit irgendwie am Anschlag, aber haben das Gefühl, funktionieren zu müssen und es aber nicht nach außen zeigen zu können, dass sie unter Druck stehen. Haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht und wie stellt sich Gesellschaft für Sie im Moment dar und was kann da aus Ihrer Erfahrung heraus jeder Einzelne tun, um sich hier zu wappnen?
Aus seinem Ressentiment herausgehen, einfach gesagt. Die Welt ist voller Ressentiments. Was ist das Ressentiment? Es ist ein persistierendes Gramgefühl, ein Gram, benachteiligt zu sein, Opfer zu sein und deswegen den anderen nicht mehr respektieren können. Und das nimmt in unglaublichem Maße zu. Es gibt weiß nicht, ob Sie die kennen, eine französische Philosophin, Cynthia Fleury heißt das.
Das ist die, wo man die Sätze 3-mal lesen muss, damit man sie, genau. Also Leute wie ich, damit man sie versteht.
Ja, ich auch. Ja. Aber die beeindruckt, weil die nicht einen Lehrstuhl an der Uni hat, sondern sie hat ja einen Lehrstuhl an einem Krankenhaus und arbeitet mit Patienten. Und dieses, also sie begründet es sehr ausführlich und es gibt auch viel Kritik daran, aber mir gefällt diese Stärke, dass sie sagt, jeder Mensch, jeder Patient kann zu jeder Zeit umkehren. Und das ist was, also woran ich glaube, was mich stärkt. Ich überlege gerade mit Querdenkern in unseren Einsätzen, warum haben wir mit denen nichts zu tun? Oder ich merke es nicht, oder sie reden nicht darüber, keine Ahnung. Aber naja, ich bin sprachlos. Also wenn ich mir nur den Gründungsakt der, wie heißt die neue Generation Deutschland angucke, beängstigend.
Das war der erste Teil unseres Gesprächs mit Andreas Hensel über die so wichtige Arbeit der Krisenintervention. Ein Job, der einem alles abverlangt. Aber wer ist der Mensch, der das freiwillig macht? Und wie passt das zum Beispiel mit seiner Arbeit am Theater zusammen? In der nächsten Folge schauen wir hinter die Kulissen und sprechen über seinen ganz persönlichen Werdegang.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.